Das sind die Weihnachtsgelüste von Christoph Icke-Domisch, die ihr gerade schon leise habt anklingen hören. Herzlich willkommen, liebe Suppis, zur Weihnachtsausgabe von Sportsupport, eurem Podcast, wo es um alles geht, was mit Sport zu tun hat. Und heute hat Jesus Geburtstag, wenn ihr das hört, am ersten Tag der Veröffentlichung.
Aha, aha.
Donnerstag, Weihnachten. Heiligabend und wir sitzen hier.
Ich hab gerade überlegt, genau, ja, voll, grüße euch da draußen, hallo zum Weihnachtlichen. Ich singe seit heute Morgen, kann ich dir sagen. So schmeckt der Sommer. Und damit schöne Grüße aus dem Süden von Deutschland, weil hier sind 13 Grad.
Ich bin heute Morgen aus dem Haus und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Das ist warmer Wind. Und dann ist mir aufgefallen, okay, es ist Weihnachten. Gut, heute, krass, heute ist nicht Weihnachten, sind wir ehrlich, wir zeichnen zwei Tage vorher auf, aber wir tun so, als wäre heute Weihnachten. Aber es ist immer so, gefühlt in den letzten Jahren, Wahnsinn, dass zum 24. hin auf einmal gefühlte 25 Grad in Deutschland sind.
Es ist krass. Ist das, also ist, bist du an Weihnachten zu Hause gewesen in Köln? Also ist es da auch so?
Ja, ja, ja. Also in, ja, krass. In Bonn ist es sogar noch wärmer als hier im Süden.
Krass. Also das ist schon, Donnerstag sollen auch noch 9 Grad sein, sehe ich gerade. Also vielleicht wären es 13.
Ja. Das ist so richtig grindig, ne? In diesem Sommer. Jahr noch nicht mal Schnee an Weihnachten. Also dann muss man es auch wirklich gar nicht mehr versuchen.
Es ist grausam. Es ist grausam. Aber genau das war mein Gedanke heute. Das ist schon echt krass. Ohne Jacke rumgelatscht draußen. Und du hast dir ja nicht gedacht, hör krass, sondern du hast dir bestimmt gedacht, scheiß Landesvater des Bundeslandes Bayern, weil bei dem Wetter könnte man natürlich erstmal 9 Loch spielen.
18.
18 Loch.
Ja, golfen wäre geil, gut, muss ich sagen. Ja. Das fehlt mir auch sehr.
Ja.
Das fehlt mir richtig. Das ist so die Auslastung, die ich eigentlich hier und da mal brauche. Aber im Moment ist es schwer mit Ausgang. Aber wieso soll es mir besser gehen als allen anderen?
Ja, wie jetzt, ich weiß ja nicht, wie jetzt den Leuten da draußen. Schreibt mal ruhig sportsupport@ran.de. Wir gucken immer auf eure Mails. Ihr schreibt immer zahlreich schöne Dinge. Man kann nicht jedem antworten. Manchen antworte ich manchmal so, ja. Und die wissen übrigens, dass, glaube ich, nur ich die Mails lese. Manche schreiben, Max liest das doch eh nicht, oder?
Ich habe, jetzt kann ich ja mal ehrlich sein, ist ja Weihnachten. Ich habe diesen Zugang noch nicht installiert auf meinem Handy. Aber ich frage immer. Stimmt, und was haben die Leute geschrieben?
Das stimmt, also das wirklich, auch übrigens, ich sag ihm das auch, wenn ihr was geschrieben habt, also es ist so, dass wir da reingucken und uns immer sehr drüber freuen und ja, ich hoffe, dass ihr trotz der Umstände, jetzt ist Donnerstag, wenn ihr das hört, da weiß man auch schon wahrscheinlich ein bisschen mehr über den Corona-Mutanten aus Großbritannien. Da kann ich sagen.
Ich dachte, du sagst jetzt was Schönes wie, da liegen die Geschenke schon unterm Baum.
Ja, aber da wissen wir mehr über den Corona-Mutanten. Ich bin in dem unterwegs, was ich mir seit gestern, wir hatten ja gestern am Montag, also einen Tag vor unserer Aufzeichnung, egal, am Montag in dieser Woche, haben wir eine Webshow zusammen gemacht, wo wir mal Spielszenen hatten und so, das fand ich sehr schön. Und danach habe ich ein bisschen Nachrichten gehört. Genau, aber das war tatsächlich ganz cool. Fand ich.
Gestern meinst du die Webshow? Ja, ja, muss ich auch sagen. Also nur nochmal zur Erklärung. Wir haben gestern nur auf ran.de gestreamt. Ja. Normalerweise sind wir immer auf Facebook, also in dem Facebook Live und noch bei YouTube. Aber dann dürfen wir keine Spielbilder zeigen. Und weil wir ja einen Tag nach dem großen Sonntag waren, wollten wir euch unbedingt so einen kleinen Nachklapp von dem Spieltag liefern. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also wenn man in so einer Sendung sitzt und dann kann man wirklich Spielbilder besprechen. Ja. Auf Spielbilder sprechen, dann ist das schon ein anderer Schnack.
Das ist schon
hat mir sehr gut gefallen. Und
fand ich auch. Schön, wie ich den Plauschpart hier mit Arbeit zulabere. Das passt ja nicht. Sorry, das war ja nicht so. Da ist mein Kopf wieder abgedriftet. Die rote Lampe flackert auch. Hinter dir ist eine rote Lampe an der Decke, Max. Und die flackert. Warte mal,
die flackert
ist
die rote aber
Lampe
immer.
Da. Ja, ja, aber heute flackert sie aufgeregter. Ich habe schon 2-3 Mal. Rot, da hinten, die flackert auch manchmal rot. Da unter den Feuermelder, jetzt weiß, rot, da überall, bing, bing, bing. Siehst du das hinter dir?
Ja. Ich weiß auch nicht, nach welcher sinnlogischen Reihenfolge diese Lampen hier an der Decke leuchten. Tja. Das ist sowieso, ich frage mich manchmal, wie stellt man sich das eigentlich vor, wie wir zwar hier sitzen?
Ja.
So, ist das so im Kopf der Leute eher unter einer Palme am Strand oder so, wie es wirklich ist, in irgendeinem Raum, wo man, wenn das Licht ausgeht, wüssten wir nicht, wie wir hier rauskommen.
Das stimmt.
Es gibt keine Fenster und es kommt auch wirklich kein Licht hier rein.
Nee, das kann nur ja sein. In meinem Kopf ist seit 20 Sekunden der Satz, als du gesagt hast, du weißt nicht genau, warum das flackert und wie das eigentlich gemeint ist, wollte ich fast sagen, ja, man könnte mal die Produktion fragen, die den Raum gestellt hat, aber da entgleiten die Gesichtszüge auf der anderen Seite gleich kurz. Ja, also, so wie ihr
wenn
euch
ihr noch
vorstellt,
keine Weihnachtsgeschenke übrigens habt, dann könnt ihr mal in diesem Raum hier vorbeikommen. Hier gibt es allerhand. Komm, wir lassen mal den Blick kreisen. Also ich sehe ein Schaumstofffußball.
Der sieht aber aus wie aus den 70ern. Der hat dieses Weiße mit den schwarzen, ja. Zwei, vier, sechs Ecken sind das, oder?
Ein Flatscreen steht hier rum. Wir haben Minimum 500 FFP2-Masken hier in Umzugskartons.
Das stimmt allerdings. Also wenn Jens Spahn mal ein Problem hat und nicht mehr verteilen kann,
dann schreib uns.
sportsupport@ran.de.
Wir finden da einen Deal.
Da
es
muss
gibt
man echt
Stehlampen,
sagen.
Es gibt Run-Fighting,
Abbinder. Cage, das ist
ja,
so ein
Octagon-Cage, ja. Steht hier rum.
Shit. Ein Tisch, ein Randtisch auch noch. So ein Gesteh-Kommentatorenpult.
Ja, so hässliche Hocker von Ikea in so einem Mintgrün oder was ist das?
Ja, Türkis. So ein Türkis eher, genau. Türkis. Ja. Hinter dir hängt ein Werder Bremen.
Ich habe mich noch nie so richtig umgeguckt.
Ich nicht, das eigentlich, ihr sagt jetzt lustig gerade.
Hier hängt hinter ein Werder Bremen Trikot noch rum.
Die Brutzler von Wiesenhof.
Eine LA Rams Fahne, also es
stimmt,
sieht ein bisschen aus wie bei den Ludolfs, bevor die ihren Frühjahrsputz machen.
Das ist absolut wahr. Ein paar PC-Bildschirme sind hier auch noch. Eine Klimaanlage, die manchmal auch tagelang läuft. Ja, wenn man
ein riesen Beamer hängt an der Decke, den habe ich auch noch nie gesehen.
Guck mal,
oh, das ist so ein Kino, guck mal.
Ja, und da wurde so zugestellt.
Eine Leinwand, ist eine Leinwand an diesen türkisen Hockern, ist eine Kinoleinwand? Alter, was ist das hier für ein High-End-Raum?
Ich sehe gerade, siehst du, hast du diesen Pappkarton Saba TV Video und
High-End? Da ist ein Röhrenfernseher noch drin.
Moment, da muss ich jetzt mal kurz...
Okay, es ist ein Karton und auf dem Karton ist... der Umriss eines Röhrenfernsehers aufgezeichnet, aber die Frage ist, was ist drin? Ist wirklich ein Röhrenfernseher drin? Also dieser Raum ist wirklich der absolute Wahnsinn. Fernsehgerät steht auf dem Karton noch drauf.
So, warte mal, ich setze mir das Mikrofon jetzt wieder auf, dann höre ich mich selbst. Hört man mich ein bisschen? Ja, man hört mich. Ich muss da jetzt einfach rinfassen, okay? Da ist echt, das ist noch eine eine Fernbedienung mit 8 Tasten.
Boah. Fernbedienung so groß wie eine Tastatur.
Da habt ihr irgendwas vor in der Webshow, weißt du das?
Nee, ich also muss wirklich sagen, Webshow? Ich weiß nicht woher.
Weil hier ist auch ein Umrechner drin, also du kannst
was für ein Umrechner.
Naja, HDMI to RF Modulator.
Oh,
da wird irgendjemand versuchen, diesen 1900 schmutzig Fernseher
ist echt da drin, ja?
Ist echt, warte, komm mal raus.
Das ist ja der ohne sogar noch mit so Styropor original verpackt, könnte man fast sagen. Und Leute, für die jungen Zuhörerinnen wissen gar nicht mehr, was es ist. Ein Röhrenfernseher. Ein Fernseher, der aussieht wie ein Würfel. Also ein Riesenwürfel.
Okay, davon machen wir auf jeden Fall ein Foto und laden das hoch.
Das muss man der Nachwelt nochmal zeigen. So haben wir früher Fernsehen geguckt, ne?
Steht da ein Produktionsjahr drauf? Warte mal, ich guck hinten gerade. So, das ist der Saba M37-3. Warte mal, hier steht was auf Deutsch. Die in diesem Gerät entstandenen Röntgen... Was, die... Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt.
Ja, das will ich auch hoffen.
Okay. Beschleunigungsspannung maximal 26 Kilovolt. RÖV-Nummer BW. Okay. Das ist der Cassis SX08TX. Oh, das ist der Styropor. Knackst du deine
die Luftpolsterfolie? Ja, natürlich. Luftpolsterfolie muss geknackt werden, bis sie wirklich gar keinen Schutz mehr hat.
So ist es. Ich will noch gucken nach dem Datum. Schön wie...
Aber also, wenn du mich jetzt fragst, würde ich tippen, späte 80er Jahre.
Da ist ein Posthorn hinten drauf.
Deutsche Post?
Das sieht aus wie das Horn von der Deutschen Post. Haben die das überhaupt noch oder war das früher nur in 80er
Jahren? Nee, das haben die schon noch.
Gibt's noch, ja.
Aber... Wie kommt dieser Fernseher hier rein? Du
fragst mich auch, ehrlich gesagt.
Aber man kann jetzt nicht sehen, wo das Produktionsjahr
steht. Leider nicht. Ich mach den mal zurück, falls nach unserem Rant gegen die Produktion doch mal einer rinkommt. Dann heißt es, ihr habt den Fernseher nicht zurückgestellt.
Da war doch 2 Jahre Garantie drauf. Aber nur, wenn es original verpackt gewesen wäre.
Nur mit Apple Care Protection.
Aber das ist Wahnsinn.
Wir ziehen ihn nur noch mal... Wir ziehen ihn auch noch mal 100 Euro für die eigentlich in Deutschland immer gottgegebene Gewährleistung von 2 Jahren. Ziehen wir ihn noch mal ein paar Euro aus der Tasche. Okay, krass. Okay, ja, wunderbar. Dann haben wir doch mal immer das Büro ein bisschen analysiert. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es aussieht. Ich stelle den Fernseher noch zurück.
Und wie gesagt, wenn ihr noch last second sozusagen Geschenke braucht, dann kommt mal vorbei in Unterföhring, neben München. Hier gibt's allerhand, wirklich. Hier liegen auch Laptops rum. Schonen, transportieren, machen wir alles. Aber Wahnsinn. Ich habe mich wirklich noch nie in diesem Raum ernsthaft umgeschaut. Bin immer rein, Gesicht auf den schwarzen Flocati-Teppichboden und dann einfach hingesetzt.
Oh ja, oh ja.
Und gehofft, dass es nicht so schlimm wird.
Chewie auf der gegenüberliegenden Seite von dir hart ja ein bisschen. Deshalb, ich glaube, dieser Flocati-Teppich, der wird nach, dem wir unsere 39. Season Sport Support abgehandelt haben, wird der wird sozusagen die Geschichte mit sich tragen und man kann vielleicht, wie bei Christoph Daum, die körperliche Verfassung von Chewie nachvollziehen.
Wie sieht's denn aus weihnachtstechnisch bei dir? Bist du in Stimmung? Ich muss sagen, dieses Jahr würde ich am liebsten wie das ganze Jahr überspringen. Also mir würde es wirklich kein...
Hüpfen auf der Stelle, meinst du?
Nee, einfach... Ja, rückgängig machen nicht, weil dann kommt's nachher wieder, einfach löschen. Wo du sagst so, ja komm, wir machen einfach von 2019 zu 2021 und auf Weihnachten 2021 freue ich mich dann auch wieder. Aber dieses Jahr...
Boah. Ja, ist eine gute Frage. Ich kann euch sagen, dass am ziemlich genauso am 24. oder 25. Oktober haben Geschäfte angefangen, Weihnachtsmänner und so ins Regal zu stellen und auch den Teekalender in meinem Reformhaus. Und deshalb habe ich schon Ende Oktober angefangen, für mich Weihnachten zu zelebrieren. Ich habe schon 3 Teekalender ausgetrunken mit 24
Adventskalender,
Türchen. Adventskalender. Genau, ja, richtig. Okay, Tee-Adventskalender, also 24 Teebeutelchen. Und jetzt kommt der Bogen. Ich hatte meine Weihnachtsphase so Mitte November. Hat mir mein Tidal, meine Audio-App, hat mir meine beliebtesten Songs des letzten Jahres vorgeschlagen.
Ja.
Und da war sau viel Weihnachtskram drin. Und dann habe ich ich weiß auch nicht, letztes Jahr habe ich Weihnachten sehr ausgiebig zelebriert, bis in den Januar rein. Und habe dann Mitte November meinen Tee getrunken, habe mir Kerzen angemacht und habe da Weihnachtsmusik gehört. Und jetzt gerade bin ich schon wieder ein bisschen drüber. Ich bin schon einen Monat in Advance. Ich habe das schon erreicht, was du willst.
Du bist eigentlich schon 2 Wochen vorm Super Bowl.
Ich wollte gerade sagen, ich bin schon Mitte Januar und denke eigentlich schon, ja, irgendwie, keine Ahnung, Weihnachten ist noch, aber du hast recht, es ist erst noch und ich glaube den meisten Menschen da draußen, wahrscheinlich unseren Zuhörern jetzt so, dass die eigentlich dieses Jahr gerne überspringen würden, aber hey, wir hoffen, dass wir wenigstens mit unserem Klamauk euch ein bisschen sozusagen von der Welt ablenken können an der Stelle und da habe ich auch, deshalb, das wollte ich noch in den Plauschteil mit drin nehmen eigentlich, da musste ich nämlich drüber nachdenken, weil ich ein Joshua Kimmich-Interview gehört habe im Deutschlandfunk und der hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie denn dieses Jahr für ihn war und der Interviewer meinte, ja, das muss ja ein absolutes Traumjahr für dich gewesen sein. Und er hat gesagt, nee, irgendwie nicht. Denn ein erfolgreiches Jahr für ihn ist, wenn er verletzungsfrei bleibt. Und jetzt am Ende war es ja so ein bisschen getrübt, weil er gerade verletzt ist. Und aber wichtig sind natürlich auch...
Ist aber schon wieder zurückgekommen.
Oh, spielt schon wieder?
Im letzten Spiel, jetzt gegen Leverkusen sogar...
Nein.
In der Nachspielzeit.
Hat der die Vorlage eben
Für Lewandowski gegeben, ja.
Wie im Champions League-Finale, da hat er die Vorlage für Fonsi gegeben. Was Fonsi der
gemacht hat? Coman.
Kingsley Coman, genau. Da hat er auch die Vorlage gegeben. Also eigentlich in 2 wichtigen Spielen, okay, das Spiel um die Tabellenführung in der Bundesliga.
Hat die Weihnachtsmeisterschaft. Das heißt ja nicht mehr jetzt, nicht mehr Halbsaisonmeisterschaft, sondern Weihnachtsmeisterschaft.
Stimmt, ja, weil ja die Halbserie, wie ich auch gelernt habe, erst Mitte Januar dieses Jahr zu Ende ist. Aber er hat darüber gesprochen, dass er sich eigentlich damit ja nicht so glücklich fühlt in diesem Jahr, hat aber denn so in so einem Nachsatz gesagt, ja, aber Erfolge und persönliche Entwicklung und die ganzen Titel, das ist eigentlich ein einziger Traum. Aber es schwang halt trotzdem, vor allen Dingen am Anfang der Antwort, schwang mit, dass er nicht so glücklich ist. Und deshalb, vielleicht muss man häufiger auch einfach mal ein bisschen glücklicher sein. Ich habe das Sonntag gedacht und dachte so, ja klar, verplappert man sich und labert ein bisschen Dünnpfiff manchmal im Fernsehen, aber irgendwie... kann man auch Leuten eigentlich eine unbeschwerte Zeit machen in diesem Jahr, wo es so schwer fällt.
So ist es,
und deshalb muss man sich vielleicht selber einfach manchmal nicht so, keine Ahnung, unter Druck setzen,
wenn's Joshua Kimmich sagt,
ja,
der, ich will jetzt nicht anfangen, der Millionen auf dem Konto hat, aber der das Triple in diesem Jahr geholt hat, also das die größte Ehre, die einem oder der größte Erfolg, der einem Fußballer zuteil werden kann, holt und sagt, ja, aber eigentlich war das trotzdem kein tolles Jahr.
Nicht 100%.
Auch ohne Fans und alles. Dann ist es doch eigentlich ganz schön zu hören mal, dass es auch diesen Menschen ähnlich geht wie jedem anderen da draußen. Dass er sagt, ja, natürlich gab es schöne Momente, aber insgesamt, wenn man das jetzt mal auf die gesamtgesellschaftliche Lage betrachtet, war das eigentlich Kacke. Und da geht es mir nicht anders als euch auch da draußen.
Vielleicht ist das der Punkt, der eigentlich bei mir da auch zugrunde lag, dass ich mir dachte, okay, ein bisschen Empathie man muss sich auch manchmal dazu zwingen, weil es immer schwieriger wird, empathisch zu sein. Man macht Social Media an. Ich habe gerade, die Steelers haben gestern gegen die Bengals verloren. Richtig wack. Dritte Niederlage. Ich könnte sagen, als echter RAN-Moderator. Das habe ich euch ja schon vor 3 Wochen gesagt. Aber ich sage euch, ich habe die Kommentarbereiche darunter gelesen und wieder alle, ja, ihr meckert alle nur über die Steelers, so jetzt sind sie nicht. Dann hat Juju auf dem gegnerischen Logo getanzt. Ja, richtig unangenehmer Knecht.
Letzte Nacht übrigens auch.
Ja, eben genau, richtig. Genau, ja, genau, ja. Von letzter Nacht. Früher war er noch sympathischer. Ja, vielleicht sollte man nicht immer alles negativ sehen, sondern auch mal ein bisschen Empathie für den anderen empfinden, weil natürlich verdient Joshua Kimmich eine Menge Geld, aber natürlich ist der auch nicht glücklich. Und deshalb steht es ja nicht jedem zu, seine eigene Situation immer mit anderen zu vergleichen und immer zu sagen, ja, die jetzt doch viel besser, sondern einfach mal sagen, hey, ich gebe mir mal Mühe, weil jetzt auch Weihnachten ist und eben eigentlich genau das nicht, ich gebe mir mal nicht Mühe, sondern ich bin einfach mal da, bin zufrieden und versuche, soweit es möglich ist, durchzuatmen.
So ist es.
Ja.
Und ohne oberlehrermäßig zu klingen, ich wollte jetzt eigentlich über Silvester in Urlaub fliegen.
Ja.
Das geht jetzt nicht, wurde abgesagt. Aha. Im Nachhinein dachte ich mir auch, wie blöd warst du eigentlich zu denken, dass da nichts mehr passiert.
Ja,
dass
das klappt, ja.
Hat mich fürchterlich aufgeregt, aber dann habe ich aus meinem engen Bekanntenkreis eine ganz schlimme Nachricht bekommen.
Oh.
Und dann dachte ich mir auch so, ja gut, du hast jetzt hier mit zu dealen, dass du nicht in Urlaub fahren kannst.
Mhm.
Gibt Menschen, die haben ganz andere Dinge zu klären und zu verarbeiten, zu verkraften. Deswegen reiß dich mal zusammen. Man schämt sich dann immer so ein bisschen für sich selbst,
ja.
Und ich denke, ja, ey, das wären jetzt 6 Tage Urlaub gewesen, aber...
Oh, Tim Haug ruft an, der ist so der Kultmann der Stunde bei mir eingespeichert, da geht jetzt ran.
Kultmann der Stunde, okay, warte.
Hallo, Kultmann der Stunde. Warte mal, jetzt bist du nicht mehr connected. Nee, warte, wir machen das so, stopp.
Der Kultmann der Stunde.
So, warte, jetzt, warte, Kultmann der Stunde, jetzt nochmal, hallo.
Hallo.
Hallo Tim Haug, Grüße.
Bist du gerade in der Telco?
Nee, zum Glück. Also
noch besser. Im Podcast sind wir.
Geil.
Und du bist mit dabei. Du bist mit dabei. Ich vergesse mal mein Telefon in Flugmodus zu schalten. Und tatsächlich schaffen es immer Leute, während unserer Aufnahmen anzurufen.
Jetzt ist die Frage, wie kann ich einen gehaltvollen Beitrag dazu leisten?
Ja, wir wollten jetzt rübergehen zum Fußball.
Vielleicht BVB.
So.
TC, du bist Sympathisant, kann man sagen. Von den Schwarz-Gelben. Wie scheiße wird Weihnachten? Frage ich jetzt einfach mal.
Naja, nicht ganz so beschissen wie für alle Schalker.
Yes!
Schon ziemlich übel.
Aber hausgemacht, du musst jetzt da durch, Tim. Tut mir leid, ich hoffe, du wirst mich nicht hassen. Ich habe nämlich Max gestern noch gesagt, wir zeichnen Dienstag den Podcast auf, sonst immer Mittwochs. Ich gehe mit irgendjemandem spazieren, aber ich muss mich noch informieren, ob das überhaupt klappt.
Mit der wem er überhaupt spazieren geht, ja. Musste er gestern Abend noch klären.
Ja,
war nicht klar.
Richtig, Tim Haug wäre der Nächste gewesen, mit dem ich spazieren wollte gerade. Deshalb, ich bin so in 2 Stunden in der Innenstadt, dann bist du schon weg, oder?
Nee, 2 Stunden könnte hinhauen.
Geil, okay, dann sehen wir uns da noch. Und jetzt aber zurück zum Fußball, weil der BVB, ich habe das letzte Woche schon mal anklingen lassen, Favre entlassen, obwohl er den besten Punkteschnitt hat. Da will ich jetzt mal von einem Dortmund-Fan, der auch Journalist ist, mal eine kleine Einschätzung bekommen, warum das immer so ist, weil dieses Argument, er ist nicht so gut mit der Presse, sind wir ehrlich, das kann doch nicht ein Entscheidungskriterium sein.
Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Lucien Favre, der kann Spieler nur besser machen, aber der kann keine Titel gewinnen. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, der hat die Spieler wie Sancho oder andere nicht im Griff gehabt. Mhm. Andererseits muss ich dazu sagen, Peter Bosch hat es nicht hinbekommen, diese Mannschaft in den Griff zu bekommen. Peter Stöger, sein Nachfolger, auch nicht wirklich. Thomas Tuchel, so teilweise. Und Favre hat diese Mannschaft auch nicht in den Griff bekommen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, kann das denn immer nur am Trainer liegen? Oder liegt das vielleicht an der Mannschaft?
Meinst du, ja?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, da haben viele Favre Unrecht getan.
Ich bin ja ein Freund von nach oben treten und deshalb würde ich sagen, wer lebt denn einer Mannschaft, einem Team auch so ein bisschen die Attitude vor? Das ist doch wohl die Führung einer Organisation.
Ja, man kann sagen, die Führung oder der Trainer, aber wenn es 3 oder 4 Trainer in Folge nicht geschafft haben, dann muss man natürlich auch darüber reden, wer hat denn diese Mannschaft zusammengestellt?
Hm.
Wurden da vielleicht die falschen Charaktere ausgewählt?
Mhm.
Also, Aki Watzke sitzt im selben Boot, was da gerade nicht so richtig in Fahrt kommt. Was sagst du zu Edin Terzic?
Ja, das ist die Frage, ob er die Mannschaft jetzt in den Griff bekommt. Sicherlich ein Mann mit Zukunft, aber das muss er jetzt halt auch erstmal beweisen.
Also ist der ich Bad glaube Guy? Nicht.
Naja, er ist halt schon mehr so Kloppo-like, ne? Mhm. So Emotionen zeigen, mal im Kapuzenpulli an der Seitenlinie stehen. Aber ich weiß halt nicht, ob das reicht dieses Jahr.
Roman Bürki hat es ganz interessant gesagt. Er hat gesagt, angesprochen auf die Frage, ja, jetzt sind sie in der Tabelle nur noch auf Platz 5, glaube ich, hat er einfach nur geantwortet, wir haben gerade ganz andere Probleme als die Tabelle. Und das ist schon eine krasse Aussage.
Und die Tabelle ist ja kein Problem.
Glaube ich, auf den Punkt.
Ja, aber also
Mats Hummels hat ja, glaube ich, auch gesagt, er hat ja von unterirdisch und beschämend gesprochen, wie sie da verteidigen. Marco Reus hat, glaube ich, nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, wir können nicht verteidigen. Also das ist schon alles sehr deutlich.
Ich habe gerade über Joshua Kimmich und ein bisschen so Demut und Empathie gesprochen. Aber ihr seid doch Fünfter. Das ist doch nicht nur keine Katastrophe, sondern das ist eigentlich doch gut. Und nach oben ist noch, nee, Max schüttelt den Kopf. Fünfter ist doch erstmal zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber das sind ja auch noch 20 Spieltage. Du kannst ja locker noch.
Aber sie sind ja vor der Saison, sie haben es ja nicht klar geäußert, aber so durch die Hintertürchen wollten sie ja schon immer noch um die Meisterschaft mitspielen, ne? Und da sind sie halt meilenweit von entfernt.
Aber ich glaube, genau das ist das Problem vom BVB, dass sie immer durch die Hintertür sagen, ja, Meisterschaft ist schon ein Thema. Aber das stellt sich ja keiner hin und sagt, nee, dieses Jahr gewinnen wir das und wir holen jetzt einfach mal mindestens einen Punkt mehr als die Bayern.
Gut, vielleicht wissen sie auch, warum sie es nicht sagen, weil sie es am Ende des Tages dann eben doch nicht schaffen.
So, jetzt nehmen wir dich hier so in die Mangel. Lass doch mal lieber auf einen Verein rumkloppen, der in der eigenen Presse, der Express hat es bestimmt geschrieben bei Köln, wir wären Meister dieses Jahr. Lass doch mal ein bisschen über den FC Köln lästern. Was hast du denn da, Max, mal mitzugeben?
Boah, da bin ich tatsächlich viel zu wenig drin, als dass ich darüber lästern könne, aber ich mag diesen Verein halt einfach nicht.
Ja!
Was? Was? Ich dachte, BVB und Köln, da muss man zusammenhalten. Wir haben euch mal zum Meister gemacht. Vergiss das nicht,
Problem,
Kollege.
Ja, als gebürtiger Düsseldorfer hat man dann da so seine Schwierigkeiten.
Gebürtiger Düsseldorfer.
Geil.
BVB-Fan. Ja, es ist schwierig. Das ist ganz schwierig, diese. Jetzt noch eine Ebene zu finden und das so kurz vor Weihnachten. Aber warum?
Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, mich wie hier wieder auszuklicken.
Okay, du bist der erste Gast, Profi, der sagt, ich hau hier ab.
Das ist geil. Sag mir noch eine Sache. Hast du noch eine Frage gehabt? Du hast nochmal angesetzt, Max.
Ja, wieso heißt TC bei dir im Handy Kultmann der Stunde?
Das wäre auch meine Frage gewesen. Weißt du das noch, warum ich dich unter Kultmann der Stunde eingespeichert habe?
Ja, weil ich dich mal in Anlehnung an eine gewisse Mitarbeiterin der 7-1, wie heißt das?
Ändert sich täglich, ist überhaupt nicht schlimm.
Es gab doch da mal eine Pressemitteilung, wo drin stand, Christoph Dommisch jetzt schon Kult. Doch das war so im ersten oder zweiten NFL-Jahr.
Das ist übrigens auch der Titel von Ickes erstem Buch.
Das wird meine Biografie.
Ja, jetzt schon Kult.
Also.
Ich bin dann mal Kult.
Oh, geil. Und so habe ich dich dann auch in meinem Handy abgespeichert. Stimmt. Und ich nehme mal an, das war dann eine
Retour. Drauf. Stimmt, du hast mir mal ein Screenshot, jetzt wo du sagst, genau, das war eine Retour, dass ich dich abgespeichert habe unter Kultmann der Stunde. Du hast vollkommen recht.
TC, wir wollen dich nicht länger quälen.
Du, ich muss hier noch die Wohnung putzen. Ne?
Ja. Heute putzen Leute Fenster. Es ist unfassbar. Es ist der 22. Dezember, 15 Grad und die Leute putzen Fenster. Wahnsinn.
Es war mir eine große Ehre, dass ich da so jetzt reingerutscht bin bei euch.
Ja, geil. Dann würde ich sagen,
großartig.
Sehen wir uns um 2:30 in der City und hier nochmal eine Runde spazieren.
Frohe Weihnachten an alle.
Das sage ich dir auch.
Danke, TC.
Bis denn.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Geil.
Ich liebe es, wenn der erste Gast, der gesagt hat, so und jetzt würde ich mich an dieser Stelle auch hier verabschieden.
Das
spricht nicht für uns.
Das
wir verbreiten hier bislang wenig weihnachtliche Stimmung.
Aber ich finde, wir machen jetzt weg. Stimmung. Ach komm, der war Profi, der wollte einfach nur nicht mehr länger.
Jetzt machen wir Weihnachten.
Ja.
Und was zu Weihnachten natürlich auch dazugehört,
Glühwein.
Alkohol. Und Glühwein-bedingte Ausraster.
Oh ja. Oh. Ach so, ja. Ja, bitte. Das ist...
Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo man es ansprechen muss, auch wenn es eklig ist.
Oh. Aber Markus nicht so wie Karl-Heinz Rummenigge ansprechen. Der spricht immer andere Dinge an.
Ja, nee. Na, da finde ich, ja, nee, den Namen will ich jetzt heute nicht mehr hören, weil der hat auch was dazu gesagt. Ich bin ruhig. Nämlich Markus Thüram, der Stürmer von Gladbach. Auf dem Feld sportlich eine absolute Bereicherung für die Polen-Elf oder Lama-Elf, wie sie jetzt seit letzten Wochenende heißt.
Geil, die Lamas. Oh, das ist ja geil.
Ihr habt es natürlich mitbekommen, der Aufreger des Spieltags, Markus Thüram, spuckt Posch von Hoffenheim aus, ja gut, 11 Zentimetern ins Gesicht. Aber so
wie auf dem Foto,
Schwall.
Der stand richtig vor dem, oder
ja, ja.
Was?
Das, also, Alter. Das kann ich gleich nochmal zeigen, das Video. Uff. Und er hat sich danach gemeldet, so ein bisschen nebulös.
Ja, ja.
Hat gesagt, ja, komm, ich hab den auch nicht richtig, war keine Absicht, wo ich mir auch denke, so, wenn du sowas machst, dann wenigstens in der Entschuldigung nicht versuchen, sich rauszureden.
Ja, ja.
Und er wurde von Gladbach zu einer Rekordstrafe verurteilt, nämlich einem
Team selbst.
Ja, ja, genau. Also aber natürlich auch dann von ganz oben, ja. Aber erstmal von Gladbach. Die haben ihn zu einem Monatsgehalt verdonnert, was er an Strafe zahlen muss. Und okay. Das sind umgerechnet, was man hört, 150.000 Euro.
Also verdient er so knapp 1,8 im Jahr, Millionen.
Ja.
150, ein Zwölftel?
Ja,
ja. So, ja, genau. Okay, krass. Ja, verstehe. 150.000. Okay, und dann hat er noch 5 Spiele Sperre bekommen, glaube ich, von der Liga.
6. Sechs ja, sogar. Und 6 ist aber auch in dem Fall Mindestmaß.
Gibt's denn, stand jetzt schon im Regelwerk, bei Spucken, ehrlich?
Da gibt's einen Paragraphen, ja.
Krass, und, wusste ich nicht. Erzähl.
Vor, ja, mehr weiß ich auch nicht. Weiß auch nur, dass es diesen Paragraphen gibt, bei diesem groben Vergehen. Und man ist aber hinlänglich ein bisschen verwundert, dass es jetzt wirklich bei dem Mindestmaß geblieben ist, dass es 6 Spiele Sperre werden, weil, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das Sinn oder Unsinn ist.
Ja.
Aber in der jetzigen Zeit, wenn wir von Spuckinfektion und allem möglichen Aerosolausstoß sprechen,
stimmt, ja.
Dass man dann auch noch einem ins Gesicht spuckt aus 10 Zentimetern, das ist halt, ja,
auf der Ebene
macht
noch.
Die an Unbedachtheit nicht zu toppende Aktion noch unbedachter.
Krass. Das ist also die Rijkaard-Rule im deutschen Fußballregelwerk oder was?
Genau.
Warum auch immer, du weißt, manchmal, für mich sind immer irgendwie besondere Dinge in meinem Kopf erregen Aufmerksamkeit und dass es eine Regelung gibt, dass man bei Spucken 6 Spiele Sperre bekommt, das finde ich sehr faszinierend. Krass, okay.
Ja, aber irgendwie muss es ja festgehalten werden, weil das passiert halt mal, also spätestens seit Rijkaard.
Ja, ja.
Und dass sowas dann aufgenommen wird, das ist nur logisch, finde ich.
Also da ist auch, ich habe die Szene nicht gesehen, aber da ist auch kein Benefit of the doubt, also man kann nicht, also ich frag dich, man kann nicht sagen, okay, das war vielleicht so ein bisschen unintentional, der wollte eigentlich woanders hinrotzen, sondern der hat vor ihm gestanden.
Nee, das war so der klassische, 2 Testosteron geladene Typen, haben schon so den Brustkorb ausgefahren und waren so kurz davor, mit der Stirn aneinander zu gehen, aber dann kommt Thüram dazwischen und macht hüpp.
Krass. Was hat der Hoffenheimer gesagt, der hat ins Gesicht bekommen hat?
Ich weiß gar nicht, was er danach gesagt hat. Auf dem Feld ist er erstaunlich ruhig geblieben.
Ruhig geblieben?
Ja.
Krass.
Und hat aber trotzdem auch eine gelbe Karte bekommen. Weil er sich da...
Nein!
Also, zu erstaunlich ruhig gehört natürlich, dass er sich beschwert hat.
Ja.
Junge, ich wurde gerade angerotzt.
Ja.
So, und das fand ich auch lustig, dass das dann quasi eine gelbe Karte nach sich zieht, wo man sich denkt, ja gut, wenn man angespuckt wird, dann darf man sich darüber ein bisschen ärgern, ohne mit Gelb bestraft zu werden. Aber das war, glaube ich, auch die 5. gelbe Karte für ihn,
wenn ich im Gedächtnis habe.
Also er ist jetzt 1 Spiel gesperrt und der Typ, also als Angerotzter und der Rotzer ist 6 Spiele gesperrt. Das ist so in der Verhältnismäßigkeit relativ schwer zu argumentieren.
Um dem Ganzen vielleicht dann einen humoristischen Anstrich zu geben, hat ja Thüram quasi doch Corona-konform
gehandelt.
Nicht Thüram.
Thüram.
Ja. Habe ich Thüram gesagt? Ja. Nee, aber Thüram gedacht. Tyrann ist er auch. Mhm. Vielleicht ist das sein neuer Nickname. Hat ja Thüram dann doch Corona-konform gehandelt, weil dadurch, dass jetzt der Kollege 1 Spiel sperrt, das hat er 10 Tage Selbstquarantäne. Also es kann keine Übertragungskette entstehen. Und ich glaube ja, die werden ja auch getestet, immer die Woche wahrscheinlich die Bundesligaspieler. Deshalb,
häufiger sogar.
So häufiger? Mhm. Okay, krass. Ja, also wow, okay. Ja, also das muss ein Riesenskandal gewesen sein. Die Lamas ist natürlich geil. Ja,
die Lama-Elf
vom Niederrhein. Wenn sie eine gute, die Social-Media-Abteilung von Hertha und Union hätte den Witz gespielt vor dem nächsten Wochenende, dass sie ihr Logo posten mit den Lamas, weil die Social Media verstanden haben.
Oder die Geißböcke. Die Geißböcke wäre auch, mal gucken, vor dem nächsten Derby gegen Gladbach.
Oh!
Was mir aber, um die Thüram-Geschichte abzurunden, direkt in den Kopf gekommen ist, weil ich die Doku ein paar Tage zuvor gesehen hatte, die von Colin Kaepernick.
Ah. Die von Leo Hösch. Ist das so eine, die auch auf Arte lief?
Ich weiß es nicht. Mit Patrick auf jeden Fall. Patrick,
ja, das ist dabei, genau. Leopold Hösch habe ich mal kennengelernt, den Doku-Menschen, der die macht. Der hat unter anderem auch die Klitschkos gemacht, den Kinofilm, Dirk Nowitzki. Tatsächlich sehr, sehr schöne Dokumentation. Und jetzt du weiter.
Da kommt nämlich auch Lilian Thüram zu Wort.
Stimmt, ja,
der Vater ist auch drin. Von Markus Thüram.
Ach, das wollte ich dich nämlich noch fragen. Das ist der Papa. Ja, den kenne ich natürlich noch. Franzose, Rechtsverteidiger. Genau,
bei Juventus gespielt.
Oh, das war noch die französische Nationalmannschaft.
Der war ein richtig geiler.
Baptiste, Thüram, Blanc, oh, Deschamps. Oh, hier, machst du wie ein Baguette, Mensch. Da habe ich schon den Rotwein intus. Ja, sorry.
Und dieser Lilian Thüram, der setzt sich sehr, ich glaube, er hat sogar auch eine eigene Stiftung, eine eigene Organisation für Gleichberechtigung, Antirassismus. Und saß dann, also deswegen, das kam mir sofort in den Kopf, weil ich es halt ein paar Tage vorher gesehen hatte, saß da, das will er auch an seine Kinder weitergeben. Und dann so ein Ausraster vom Sohnemann, kurz vor Weihnachten. Das passt alles nicht ins Bild.
Da wird, er hat gespuckt, Papa gibt vielleicht eine Backpfeife, wenn er nach Hause kommt. Wobei, man schlägt seine Kinder ja nicht mehr, aber vor in dem Alter als Lilian Thüram, siehst du, ich hab nur an Frankreich gedacht, schon fange ich an zu lallen wegen des Rotweins. Lilian Thüram wird bestimmt eine ordentliche Standpauke für seinen Sohn haben.
Glaube ich auch. Vielleicht liegt auch kein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum für ihn dieses Jahr.
Shit.
Oder halt 150.000 Euro. Man weiß es nicht.
Oder eine Maske. Oder ein Nuckel. Damit er nicht mehr.
Ich habe auch gesagt, die geilste Strafe wäre für Thüram kein Spielsperre, aber dafür mit FFP2-Maske spielen müssen. 90 Minuten.
Hast du das? Ich weiß ja nicht. Also ich weiß, dass es in der spanischen Handballliga war, dass Spieler mit Maske gespielt haben. Ich weiß ja nicht, ob es auch schon in Deutschland mittlerweile angekommen ist, aber in der spanischen Handballliga haben Spieler mit Maske spielen müssen, ja, aus Corona-Gründen. Also ja.
Das stelle ich mir gruselig vor. Ich hasse es schon, mit FFP2-Maske 2 Stockwerke hochzulaufen.
Das stimmt.
Das ist echt eklig. Aber Weihnachten, Zeit der Ausraster.
Oh ja. Oh, du hast ein paar.
Glühwein bedingt oder nicht.
Hast du ein paar rausgesucht?
Ja, ich habe mal ein paar mitgebracht. Paar sportliche Ausraster.
Und war Frank Rijkaard doch dabei?
Nee, das war mir zu low.
Okay,
das
gut. Jetzt bin ich gespannt.
Geil. Wir fangen an mit Tyson gegen Holyfield.
Oh ja!
1997, der legendäre Biss von Tyson in Holyfields Ohr.
Ja.
Und er hat tatsächlich ein Stück Ohr im Mund gehabt.
Und der hat auch ausgespuckt.
Abgebissen und weggespuckt.
Und der hat auch ausgespuckt. Krass.
Das war 1997.
Ich erinnere mich so
ja dran. Ja, da war ich 4 Jahre alt. Deswegen, du bist Zeitzeuge.
Ja.
Kannst du dich wirklich dran erinnern?
Da kann ich mich dran erinnern, weil damals war es noch so, dass, das ist ja auch, man ist ja voll verkonsumiert mittlerweile. Jeder hat ein iPhone, jeder hat irgendwelche Abos für Netflix, Amazon, wo auch immer. Oder Sportdeutschland TV, wo man übrigens die Handball-Weltmeisterschaft der Herren ab Anfang Januar gucken kann. Alle Spiele.
Kann man sich so ein Abo für einen Zehner, glaube ich, holen.
Richtig, genau. Tatsächlich will ich euch das einfach sagen, weil ich das sehr gut finde. Ich gucke gerne Handball, da war jetzt schon die Frauenhandball-EM und die Herrenhandball-WM bei uns. Da sage ich mit voller Stolz, und ihr wisst, ich hate auch gerne über uns selbst. Da sage ich mit voller Stolz, das ist eine geile Sache. So, und jetzt, damals hatte man eben noch nicht, hatte nicht jeder das eigene Abo und jeder hatte Premiere. Wir hatten kein Premiere, weil dieser Kampf lief auf Premiere.
Ja.
Aber 1 oder 2 Tage später hat jemand eine Videokassette beschafft bei uns in der Familie.
Nein.
Und dann haben wir uns diesen Kampf angeguckt, auf Video.
Aber ihr wusstet, wie es ausgeht? Ging,
genau, man wusste, wie es ausging, genau, aber man wollte natürlich, du hast ja nicht das Handy anmachen können, so wie heute, wenn heute Thüram jemanden ins Gesicht spuckt, dann sieht's auch jemand im mittleren Westen.
Ich musste ja arbeiten, das war Samstag, College Football, ich habe ihn dann nach der Probe bei Twitter innerhalb von 10 Sekunden halt gezogen. Ja.
Siehste, so sieht's nämlich aus, so man sieht das alles, und damals, weiß ich noch, ich glaube Onkel Detlef war das, der hat dann eine Videokassette besorgt und dann haben wir das geguckt und man hat wirklich gesehen, wie er rausgespuckt hat, und ein Trubel im Ring, ich weiß noch, man wusste ja, was passiert ist, aber wenn man es nicht gewusst hätte, die ersten 5 Minuten, man hätte nichts geschnallt, weil der Ring war auf einmal voll mit Menschen, natürlich alle beide Lager reingestürmt, und das war ja nicht für möglich gehalten, dass sowas passiert. Vor allem gab es
wahrscheinlich nicht 30 Kameras, die das eingefangen haben, oder?
Richtig, genau, richtig. Deshalb, ihr habt dieses Foto später von irgendeinem Sportfotografen, der das Ohrstück auf dem Fußboden fotografiert hat, aber die Kameras haben das nicht richtig eingefangen gehabt. Deshalb, das war ein riesiger Skandal, und das war noch Talk of the Town damals.
Und er hat nach dem Kampf gesagt, Mike Tyson, sein Ohr schmeckt wie Wurst. Oder wie er, glaube ich, dann gesagt hat, Sausage.
Sausage. Geil. Mike Tyson ist, also Mike Tyson ist eine interessante Figur. Über den könnte man einen ganzen Podcast machen.
Ja, ein ganzes Jahr lang, glaube ich, durchlaufen lassen. Mhm. Also der ist, er ist jetzt wieder zurück, hat ja einen Comeback-Kampf gegeben. Ich glaube, unentschieden ist er ausgegangen.
Korrekt, ja. Gegen Roy Jones Jr., ja. Ja.
Zu dem kannst du was sagen. Da haben wir letztens drüber gesprochen. Ich konnte mit dem ehrlich gesagt nicht viel anfangen.
Ich hab auch tatsächlich nur Insta Highlights gesehen. Es freut mich für Tyson, dass er damit nochmal ein paar Mark verdient hat. Aber der Typ ist, der ist ganz faszinierend, weil am Anfang war der halt, wirkte der so böse, weil er auch einfach der gefährlichste Mann der Welt war. Dieses Credo oder diesen Stempel hat er aufgedrückt bekommen, weil er so ein guter Boxer war. Und ich glaube, Mike Tyson ist ein muted Beispiel für so einen typischen amerikanischen Traum auch ein Stück weit, weil selber nicht sonderlich smart und wie immer definitiv an die falschen Leute geraten. Und der hat aber, wenn ich den höre, der hat sowas, der hat irgendwas so Bockehrliches. Ich kann das nicht beschreiben. Ich finde, ich könnte dem ganz lange zuhören, weil ich den sehr, sehr faszinierend finde. Man muss natürlich alles ein bisschen filtern und auch wissen, okay, er erzählt die Dinge so, damit er nicht immer schlecht dasteht, aber ein unfassbar interessantes Leben. Die Biografie, unser gemeinsamer Kumpel Khan hat die und hat die mir schon mehrfach empfohlen, dass ich mir die mal abholen soll und durchlesen soll. Die soll echt sehr, sehr interessant sein. Also, ja.
Glaube ich sofort.
Glaube ich auch, ja.
Ähnlich interessant.
Jetzt bin ich gespannt.
Wie die Biografie von Eric Cantona.
Oh, der mit dem Kragen von Manchester United.
Oh ja. Ja. Eigentlich für mich einer der geilsten Fußballtypen, die es jemals gab. Macht auch, ich glaube, für Eurosport seit mehreren Jahren. Nee, nicht Experte, die machen was viel Geileres. Er hat so ein, das ist eigentlich ein Magazin, was er macht, wo er immer in so einem Sessel sitzt und über das aktuelle Fußballgeschehen. Das habe ich mal gesehen. Das ist wirklich, das müsst ihr euch mal angucken, das ist mega. Weil man denkt nicht, dass der Typ mal Fußballer war, der sieht aus wie ein ganz verstreuter Künstler. Ja. Jetzt mit seinem grauen Zauselhaar und seinem Bart, aber er redet so richtig geil über Fußball, so wie das ganz wenige Leute machen. Und der ist mal richtig ausgerastet. Der hat mal
jemanden getreten, oder?
Ja, der ist, also das Foto ist legendär, das kennen glaube ich auch ganz viele von euch da draußen, auf einen Zuschauer, der wirklich an den Stands in England ja wirklich Seitenauslinie, halber Meter Platz und dann stehen da schon die Leute, zugerannt ist, gegen Crystal Palace war es glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und hat wirklich zum Kung-Fu-Tritt des Jahres angesetzt und hat diesen Typen wirklich mit gestrecktem Bein die rechte Schuhsohle sowas von auf die Brust getreten. Und das Geile ist auch die Gesichtsausdrücke der Menschen, die da drumherum stehen.
Ach geil, in dem Moment des Shots, sozusagen
alle
Fotos.
Alle stehen da und sagen, nee, macht der jetzt nicht. Hat er aber gemacht, der Spieler hat ihn, der Fan hat den Spieler Cantona wohl beleidigt.
Ja.
Ja, und da sind immer die Sicherungen durchgebrannt. Ergebnis war ein halbes Jahr Sperre für Cantona. Hat aber seiner Legende, glaube ich, ziemlich geholfen, unter die Arme gegriffen.
Absolut, stimmt. Dieses Format von Eurosport, okay, da werde ich nochmal nach googeln, empfehle ich euch auch. Ich weiß, ich habe mal einen Clip gesehen, so von einem Jahr oder so. Das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig. Eric Cantona, okay, echte Legende, ja.
Sehr guter Mann.
Ja.
Ähnliche Legende, vielleicht fußballerisch noch besser gewesen.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Cantona war ja schon, klar, vielleicht nicht.
Ja,
aber der war schon ein feiner
Künstler. Wenn ich den Namen sage,
dann
wirst du sagen, okay,
sag.
Zinedine Zidane.
Oh, okay. Ich habe an Zidane, als ich über Cantona sprach, habe ich an Zidane gedacht und dachte, das ist der Gipfel.
Ja, der ist, also fußballerisch finde ich, also kann ich auch mehr zu sagen als zu Maradona und zu Pelé, weil ich da mehr gesehen habe und näher dran war, für mich der geilste Fußballer, den ich jemals erleben durfte.
Finde ich auch, ja.
Aber wir erinnern uns zurück, WM-Finale 2006
in Deutschland. Ah, stimmt, Materazzi!
Der Kopfstoß von Materazzi.
Oh ja.
Und das Lehrbuch, wie der Franzose dem Italiener seitdem die Hand schüttelt, nämlich mit dem Kopf
nach vorn. Oh, geil. Okay, krass.
Das tat mir richtig leid, die Aktion, weil das war, wer ruft denn jetzt an?
Es ist einfach auch, es war auf lautlos, aber
eieiei. Das war das Age of Empires Geräusch,
ja,
dass du angegriffen wirst.
Nee, das ist mein SMS-Ton am Handy.
Immer, aber das ist Age of Empires, ne?
Das sagen wir immer alle, ich habe nie Age of Empires gespielt, aber ja, das muss Age of Empires sein.
Nee, du warst beschäftigt häufig als Nationalspieler von
Wolf of Wolfenstein, oder ich musste nochmal bei World of Warcraft kurz Nax Ramas die Epics leer looten.
Aber Zidane hat ja so tatsächlich...
Der ist dann rot vom Platz geflogen? Mhm. Das war schon in der Overtime, oder?
Nee, das war vorher. hat in dem Finale noch den geilsten Elfmeter aller Zeiten geschossen.
Wo er so in den Boden tritt, oder?
Ja, gegen der Ball, also lupft ihn in die Mitte, der Ball geht an die Unterkante der Latte. Stimmt. Buffon war im Tor. Stimmt. Und dann ist der tropft er wirklich, zack, 10 Zentimeter hinter die Linie. Geilster Elfmeter, glaube ich,
der WM-Geschichte. War im Olympiastadion, das war die WM in Deutschland.
Genau.
Ja.
Das Sommermärchen, was für sie dann nicht so schön geendet ist. Und so hat er wirklich seine Nationalmannschaftskarriere auch beendet.
War sein letztes Spiel? Ja. Ach krass, okay, da kann ich mich nicht dran erinnern können gerade. Wow.
Und Ergebnis kennen wir heute noch. Die Italiener werden in Berlin Weltmeister. Eine
absolute Frechheit. Weltfußballer, dieser Innenverteidiger von Italien.
Fabio Cannavaro.
Also, ja, müssen wir nichts zu sagen.
Ja, war wie 2020 das Jahr. Ja,
absolut.
Italiener schlagen uns im Halbfinale,
absolut.
Werden Weltmeister in Berlin. Also das war 2020, nur 14 stimmt. Jahre früher.
Stimmt. Aber der Maldini hat da auch noch gespielt. Der hat ja auch noch bis 2021 gefühlt gespielt oder spielt noch. Stimmt. Paolo Maldini, Fabio Cannavaro. Sorry, ja, ich schweife wie immer ab in guten Erinnerungen. Okay, geil. Ja, geil.
Also das sind so die Ausraster, die ich mich spontan erinnere.
Sehr gut.
Tonya Harding könnten wir auch noch diskutieren.
Die kenn ich gar nicht.
Die Eiskunstläuferin, die ihre Gegnerin, jetzt muss ich nochmal,
guck doch mal ganz entspannt drauf, okay. Also kein Ding.
Warte, dann muss ich nochmal googeln, weil da darf man nichts Falsches erzählen. Tonya Harding.
Ach krass, okay, also Ausraster, ich überlege noch für mich, was ich noch an Ausrastern im Kopf habe. Also ich kann noch einen Basketball-Ausraster euch sagen und zwar Malice in the Palace, die Detroit Pistons gegen die Indiana Pacers. Das müsste 2001 gewesen sein, wo Ron Artest, the artist formerly known as Matter World Peace, now wieder Ron Artest.
Matter World Peace.
Matter World Peace, genau. Ja. Den kennt er. Das ist Matter World Peace war die Geschichte, den hat man von Ron Artest auf jeden Fall mitbekommen. Der wurde dafür die gesamte Saison gesperrt. Ich weiß noch, Steven Jackson wurde gesperrt. Natürlich Rasheed Wallace mittendrin, Ben Wallace. Da ging eine Schlägerei auf einem Basketballplatz ins Publikum. Und immer wenn man Rick Carlisle, den jetzigen Mavericks-Coach, danach fragt, der war nämlich damals Coach der Pacers, hält er sich da immer sehr, sehr wortkarg. Eigentlich auch das eine Doku an sich wert, dieser Abend und was daraus entstanden ist für die Spieler. Und eigentlich wäre mal geil, die Fans zu hören, die sich da mit den Spielern geprügelt haben. Aber Tonya Harding, Eiskunstläuferin, habe ich wirklich nicht mitbekommen.
Jetzt habe ich es auch, weil ich habe den Namen ihrer Kontrahentin vergessen.
Ja.
Das kennst du, I, Tonya, den Film? Ich glaube, vor 2 Jahren rausgekommen. Echt? Mit Margot und Robbie.
Slider. Ah ja, habe ich von gelesen, aber nee.
1994 war es so, dass Nancy Kerrigan, den Namen habe ich eben nicht gehabt, und Tonya Harding waren so die ärgsten Kontrahentinnen im Eiskunstlaufen.
Ja.
Und Tonya ist in einer ziemlichen, man muss es so sagen, Assi-Familie aufgewachsen. Ihre Mutter hat relativ schnell erkannt, okay, wenn wir das Kind gut melken, dann ist das eigentlich unser einziger Weg hier raus.
Alles klar.
Und mit so viel Liebe wurde sie auch aufgezogen.
Okay.
Und ihr Umfeld war relativ fraglich, sage ich mal. Also da war alles auf den Erfolg ausgerichtet und wenig auf die Person Tonya.
Mhm.
Und Nancy Kerrigan wurde vor der wichtigen Kür mit einer Eisenstange attackiert.
Was?
Von einem Mann, der bis heute, wenn ich es richtig im Kopf habe, will jetzt keinen Quatsch erzählen.
Erzähl.
Aber auch nicht hundertprozentig identifiziert worden ist.
Ah,
okay, Nancy Kerrigan hat aber gesagt, das war einer aus dem Dunstkreis von Tonya Harding.
Krass.
Und so konnte Nancy Kerrigan nicht antreten und Tonya hat das Ding gerockt. Und das war natürlich der Skandal schlechthin. Wurde dann auch verfilmt. I, Tonya heißt der Film. Echt ein geiler Film.
Krass.
Margot Robbie spielt Tonya.
Ja.
Und die hat mal in einem Interview gesagt, dass sie versucht hat, diese Nancy Kerrigan zu einem Gespräch zu treffen, weil sie ihre Kontrahentin spielt. Und die ist bis heute gar nicht gut, auf die zu sprechen.
Oh, krass.
Und sie haben sich auch ihr Leben lang dann weiter gemieden. Tonya Harding ist dann, die hatte da nicht so Probleme mit, von einem roten Teppich auf den anderen. Aber Nancy Kerrigan war plötzlich einfach abgeschrieben.
Ehrlich?
Ich muss dir mal vorstellen, die haben die echt mit einer Eisenstange, ich glaube am Schienbein verletzt, damit sie halt nicht antreten kann.
Ich guck gerade nebenbei ein Video und aber habe jetzt, also war jetzt nichts von zu sehen. Also darüber. Okay, interessant.
Das ist wirklich eine
kannte ich nicht die
eine schaurige Geschichte. Eine schaurige Geschichte, die man sich auch an Weihnachten mal reinziehen kann.
Ich muss eine politisch unkorrekte Anekdote beim Betrachten dieses Videos dazu geben. Ich finde Nancy Kerrigan ganz hot, muss ich sagen. wo ich die hier gerade in dem Video sprechen sehe. Mehr war nämlich nicht zu sehen, nichts von der Attacke und nichts danach, aber man sieht sie in Interviews sprechen, direkt danach scheinbar, also wurde sie nachdem sie rausgenommen wurde aus dem Finale. Ja, das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann.
Übrigens war dann ewig in der Diskussion, ob Tonya Harding überhaupt zu Olympia darf, weil auch wenn es nicht bewiesen war, war es halt immer dieses, ja gut, ist ja relativ eindeutig, was das war. Natürlich hat Tonya Harding sich auch mit juristischen Mitteln gewehrt, aber bis heute halten sich die Gerüchte sehr hartnäckig. Ich weiß auch gar nicht, ob es inzwischen bewiesen ist, aber es war damals schon klar, sagen wir so. Also ohne, dass der Richter sprechen musste, war klar, wer dahinter steckt.
Die britischen Sportstars, alle auch so ein bisschen immer skandalös. Paul Gascoigne, Eric Cantona, Tonya Harding, es ist interessant.
Also könnt ihr euch gerne mal über die Feiertage zwischen den Jahren, wie man
ja
so sagt.
Oh ja, zwischen den Jahren, schön.
Reinziehen. Tonya oder einfach mal die Geschichte von Tonya Harding und von Nancy Kerrigan durchlesen. Das ist wirklich, das ist wirklich krass, wie du sagst.
Interessant. Geil, schön.
Oh, was machen wir jetzt eigentlich?
Ich habe vergessen, was ich im Übergang machen wollte, deshalb, Vaughan de Globe wollte ich euch sagen, Leute. Vaughan de Globe, da
das
haben wir.
Segelrennen um die komplette Erde.
Richtig.
Komplette Erde.
Ein kleines News-Update, Boris Herrmann mittlerweile auf 4 und ich habe ein bisschen auf der Seite rumgeklickt und habe gesehen, Boris Herrmann bekommt für die Rettung von Kevin Escoffier, der quasi schiffbrüchig war, bekommt da 6 Stunden Zeitgutschrift noch am Ende.
Nein!
Ja, also die werden ja schön. Deshalb, die werden das am Ende addiert und der ist jetzt auf 4, also...
Da gibt's einen Retterbonus.
Retterbonus, richtig, einen 6 Stunden Retterbonus. Also tatsächlich sehr, sehr gut. Aber der Typ, also ich habe euch das letzte Woche, glaube ich, erzählt, dass er auf dem Boot von Jean Le Cam dann tatsächlich gelandet ist. Aber,
Yes, we come.
Aber Boris Herrmann hat mitgeholfen und Jean Le Cam bekommt sogar nur... Warte mal, hä? Der bekommt sogar 16 Stunden gut geschrieben.
16 Stunden für die Rettungsaktion?
Ja, der bekommt 16 Stunden. Weil ich hab das ja auch erzählt, dass das so 10 Stunden gedauert hat zwischen Notruf und dann wurde sicher oder kam der Sicherheitsruf, wie nennt man das? Entwarnung, so heißt das Wort. Mhm. Dann kam die Entwarnung. Das hat 10 Stunden lang gedauert, in der absoluten Dunkelheit, im Nichts. Links und rechts nur Wasser. Das muss absolut spektakulär gewesen sein. Ja, und Boris Herrmann hat dafür 6 Stunden bekommen, ist jetzt schon auf 4. Hinter ihm ist direkt Jean Le Cam, also tatsächlich bin ich sehr gespannt. Also am Ende sind sie jetzt gerade mal bei der Hälfte und Herrmann ist auf 4. Also aus deutscher Sicht kann man echt sagen, tschüss, also, Bibi.
Umgerechnet noch 3 Rettungen und er ist vorne.
3 Rettungen und er ist vorne, absolut. Und?
Aber gibt's da auch einen Katalog, weil es jetzt genau die 16 Stunden sind?
Das ist eine gute Frage.
Ob man den Rettungsring benutzen musste, das sind dann 2 Stunden extra. Ob man ihm noch Handtücher und Warmhaltefolie geben musste, nochmal 2 Stunden obendrauf.
Das ist eine sehr gute Frage, Max. Ich glaube nicht. Ich glaube, das bemisst man denn tatsächlich nach der Zeit, wo man, also weil die sind ja komplett getrackt. Also die haben ja selber auch auf ihren Computern, die sehen alle Unwetter. Ich habe vorhin einen Bericht gesehen, da hat eine weibliche Mitfahrerin erklärt, dass sie versucht, nach hinten an den ans Unwetter ranzufahren, weil da sind dann Rückenwinde. Ja. Und also die sind wirklich, das ist Hightech und so werden die ja auch getrackt und ich glaube, man kann einfach nachvollziehen, dass Jean Le Cam circa 16 Stunden dadurch verloren hat, weil er einen Umweg gefahren ist, um dorthin zu fahren, wo Cuffier war und Boris Herrmann hat scheinbar nur 6 Stunden dadurch verloren. Deshalb sind, glaube ich, die Zeitgutschriften zu erklären.
Das ist echt großes Sportsmanship.
Voll, absolut. Und jetzt kommen sie übrigens
müsste
an den
ja
Punkt.
Keiner, ist ja keiner null. Zu verpflichtet.
So ist es. Und jetzt kommen sie aber langsam an den Punkt, wo man auch sagen muss, jetzt sind sie sich selbst auch gegenüber verpflichtet, vielleicht anderen zu helfen, weil ihnen kann dort keiner mehr helfen. Sie sind jetzt quasi zwischen Australien, also zwischen Neuseeland und Südafrika.
Ja, okay. Und dann, da ist
Südamerika, also quasi Kap Horn und Australien. Und das sieht immer auf dem Globus auch ja nicht so weit aus.
Ja.
Der Bereich. So also ich dreh den mal rum. Das sieht auf dem Globus auch ja nicht so weit aus. Aber da wird einfach das Verhältnis halt ein bisschen eingekürzt. Ne? Genau. Und die sind jetzt in dem Bereich, wo halt wirklich nichts ist.
Nur blau.
Jetzt dauert's 20 Stunden, ehe dich jemand holen würde, wenn er nicht zufällig neben dir segelt. Also, das ist, jetzt kommen die Momente, wo bei nächtlichem Überflug die ISS näher ist als der nächste Festlandpunkt.
Je öfter wir darüber reden,
desto faszinierender
wird es. Desto faszinierender ist das. Ja. Und wir reden hier über Fußballer, die sich anspucken.
Absolut.
Und die retten ein Leben und fahren 16 Stunden Schleife.
Richtig, genau. Und fahren trotzdem noch in der sportlichen Competition mit und machen sich danach einfach nur ein Tiefi-Freundet-Paket mit Nudeln warm. Also das ist schon...
Das ist echt geil. Das ist sehr bewundernswert.
Da freue ich mich wirklich drauf. Da werde ich jetzt schon in die Recherche gehen, weil sonst klappen meine Interviewanfragen immer nicht, dass wir Boris Herrmann vielleicht wirklich einfach mal sprechen können.
Wo kommen die an wieder?
Die kommen wieder in, warte mal, wo hat er die startet? Ich weiß gerade nicht mehr den Startort. Aber in L'Assemblée de, mein,
es klingt sehr französisch.
L'Assemblée de Olonne. Also in Frankreich wieder, da wo so gestartet
sind. Holen wir den da ab direkt.
Boah, geil. Zahlt die Produktion, oder?
Ja, ich finde, das ist schon ein Auftrag. Ein Arbeitsauftrag.
Boah, das wäre eigentlich geil. Schön mit drei Mikrofone bewaffnet.
Ich glaube auch, der kann erstmal gar nicht laufen. Stell dir mal vor, du warst mehrere Wochen auf so einem kleinen Boot, was wackelt ohne Ende.
Richtig.
Also Astronauten, die aus dem All wiederkommen. Gut, das ist schwerelos, das ist gleich nochmal ein bisschen was anderes, aber die können ja auch nicht laufen.
Der wird landkrank. Also ich glaube, das ist eine wirklich interessante Frage. Wird der landkrank und vor allen Dingen, wie degeneriert der? Weil der war ein sehr, sehr fitter Mann und der hat auch...
Er bewegt sich ja, also wobei, das darf man auch nicht unterschätzen, also was du da...
Kraft brauchst du, klar, aber du hast schon recht, man läuft auf dem Boot nur hin und her, das ist interessant.
Man läuft ja auch immer so, also zumindest wenn ich mich auf dem Boot bewege, so als würde ich jeden Moment vom Boot fallen. Also immer so in so einer Schutzhaltung.
Schutzhaltung, das stimmt.
Also das ist wirklich total abgefahren. Da bleiben wir, das versprechen wir euch jetzt für das Jahr 2021. Sowas von dran.
Das ist eine schöne Idee für dich, wenn du mal einen Gag machen willst. Ich weiß noch nicht für welches Format, ob nur für dich selbst oder überhaupt. Du hast, als die Golfanlagen zu waren, hast du mir mal ein Bild geschickt vom Cross-Golfen im Englischen Garten. Und sehr, sehr schön fände ich, wenn du Cross-Golfen auf der Isar machen würdest, auf so einem kleinen Kahn, fährst du glatte Fläche und dann einfach immer die Bälle aufs Festland prügelst.
Weil wenn du dann mal einen triffst, dann muss der dich erstmal kriegen.
Ja eben, das ist eigentlich ganz geil. Das ist die idiotensichere Variante.
Ey, wo wir jetzt gerade schon wieder beim Thema Golf sind.
Ja.
Hast du den Namen Charlie Woods schon mal gehört?
Du hast vorhin den Namen schon mal ausgepackt und ich habe gesagt, nein, noch nie, erzähl's mir erst on air. Deshalb, leg los.
Wenn du im Kontext Golf den Nachnamen Woods hörst, an wen denkst du dann?
Oh Gott, an Lindsay Vonn. Aber das liegt an mir und meinem Hirn, aber eigentlich sollte man erst an Tiger Woods denken.
So, und der Charlie Woods,
oh Gott,
ist der Sohn von Tiger Woods.
Oh Gott, wie alt ist der?
Der ist 8 Jahre alt.
Okay. Ist noch nicht, ich habe gerade gedacht, so LeBron-mäßig die Story. Charlie Woods schlägt Tiger Woods beim Masters.
Ja, pass auf. Die haben jetzt in Amerika so ein Showturnier gemacht, wo die Spieler entweder mit ihren Kindern, die älteren Spieler mit ihren Kindern oder die, sag mal, jüngeren Spieler mit ihren Vätern gespielt haben. Mhm. Im Team, also im Zweierteam. Und da kam es zum ersten Mal offiziell bei so einem Turnier zum Team Woods. Also Tiger hat Charlie mitgebracht.
Geil.
Und es ist wirklich der absolute Wahnsinn gewesen, wie auch die ganzen Golfprofis, die dann auf der Driving Range beim Warmmachen drumherum standen und sich den Charlie mal angeguckt haben, die haben alle mit dem Kopf geschüttelt und dachten sich, okay, also ab wann darf der mitspielen, ab wann sind wir raus, ab wann können wir wirklich sagen, wir gewinnen hier nichts mehr?
Scheiße.
Der ist wirklich, also auch von der Optik, sie hat noch immer die gleichen Klamotten,
dass er
quasi aussah wie der Mini-Me von Tiger Woods.
Okay, wie geil.
Tiger war wirklich, der zeigt ja selten Emotionen, auch jetzt gerade nach diesem Comeback, wo er, ich glaube, der fühlt sich immer noch nicht wohl in der Öffentlichkeit.
Habe ich auch den Eindruck, ja, wenn man den sieht, genau, ja.
Aber da stand er wirklich und... Wie stolz wie Oscar und hat immer geguckt, das ist mein Junge.
Haben sie bestimmt ein grünes oder ein rotes Shirt angehabt, Bede, und dann komplementär
natürlich hatten sie Hose. Sunday Red.
Ah ja.
Tiger trägt am Sonntag immer rot.
Ja.
Dann hatten sie einmal so lila. Aber es war wirklich so geil zu sehen. Und Charlie Woods, das ist wirklich auch ein total süßer Junge. Wie der schwingt, das sieht aus wie bei seinem Vater.
Ja.
Nur, dass der halt halb so groß ist. Krass. Aber die Bälle fliegen gefühlt genauso weit.
Krass. Und
genauso präzise. Der hat da Dinger rausgehauen.
Hat Charlie Woods ein besseres Handicap als du? Hat man da was drüber erzählt, ob der schon Handicap hat?
In der Sphäre spricht man gar nicht mehr von Handicap.
Okay.
Also, der hat, also, das ist so witzig, dass du fragst, ob der besser ist als ich.
Ja.
Der würde wahrscheinlich in Deutschland jeden Golftrainer
unter den Tisch spielen. Oh wow, okay, krass. So, und wer war da noch dabei bei dem Showturnier? Andere Golfer oder einfach auch andere Menschen?
Andere Golfer. Justin Thomas war mit seinem Vater dabei. Justin Thomas ist so einer der ich glaube, Top 3 in der Welt. John Daly war dabei mit seinem Sohn. John Daly kennst du?
Der Name sagt mir, war dabei, kannst nicht zuhören.
John Daly, warte, ich muss dir ein Foto von ihm zeigen, weil John Daly ist eigentlich der Donald Trump des Golfen, weil er ist auch sehr gut befreundet mit ihm. Und er sieht aus wie Donald Trump, wirklich nachdem der ein Jahr komplett durchgesoffen hat, wenn er das nicht eh gemacht hat, weiß ich jetzt nicht.
Ja. Ich kann euch in der Zeit sagen, dass ich andere Sportler, die auch Quereinsteiger sind, ich weiß, dass Steph Curry ein richtig, richtig guter Alter, was?
Das ist John Daly.
Geiler Typ, die Hose und der, oh wow, okay.
John Daly ist schwer krank jetzt, er hat, hat Krebs.
Okay.
Seit, ich glaube, einem Jahr hat er es bekannt gemacht. Mhm. War früher oder ist bis heute wirklich der erste Vogel in diesem ganzen Golfzirkus.
Aber ist noch auf der Tour auch sonst aktiv sozusagen? Nee, oder eher
spielt
schon
eigentlich nur noch so Einladungsturniere und wo man ein bisschen Show machen kann. Ja. Über ihn gibt's wirklich die geilsten Geschichten.
Ja, der sieht aus nach alte Golfschule. Der ist der Mario Basler
in der Golfszene. Der ist der Hammer, der Typ. Der hat mal in seinen, ich glaube, das war so sein, ja, so Anfang 30er, seine 30er, wurde er mal, so ein Golfturnier ist ja immer auf 4 Tage ausgelegt.
Ja.
4 Runden.
Ja.
Donnerstag bis Sonntag. Samstagabend hat er sich so besoffen, dass er bewusstlos in der Hotellobby gefunden worden ist, ist direkt ins Krankenhaus gebracht worden, die Notaufnahme. Am nächsten Tag hat er gewonnen.
Nein! Ja. Einmal auspumpen und dann jetzt weiter, oder was?
Und wenn du ihn fragst, wie ist deine Routine, bevor du an Abschlag gehst, da sagen halt alle immer, ja, ich schlag 9 Bälle mit dem Pitching Wedge, spiel 3 Bälle mit dem Putter bei einer Neigung von 37 Grad. Und er sagt einfach, ich rauche ein paar Kippen und dann gehe ich los.
Geil, okay. Ja, das ist gut.
Also, für alle, die ihn jetzt nicht gesehen haben, er sieht aus wie eine Mischung aus Donald Trump und dem Tiger King.
Auf jeden, ja, richtig, absolut.
So ist er drauf.
Absolut. Und dann aber, genau, jeden Tag 20 Kippen und 18 Hefeweizen, würde ich sagen. Krass, okay. John Daly, sehr geil.
Jetzt sind wir weggekommen von Charlie Woods, aber guckt euch den Jungen mal an, behaltet den im Hinterkopf, weil ich glaube, so wie ich das mit meinen Laienaugen beurteilen kann, ist das der Typ, das ist der Moukoko der PGA-Tour.
Oh wow, Moukoko hat übrigens sein erstes Tor schon gemacht, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, gegen Union, trotzdem verloren, deswegen ist es ein bisschen untergegangen.
Ach, der hat jetzt bei der 1-2 Niederlage gegen Union getroffen, okay.
Aber trotzdem, der jüngste Torschütze in der Bundesliga, 16 Jahre und, lass mich lügen, 27 Tage.
Ja, genau.
Also seit 27 Tagen darf er und hat auch nur 27 Tage gebraucht. Also,
krass.
Das hat mich gefreut für den.
Voll, weil wir auch drüber gesprochen haben. Ja.
Er muss so einen Druck auf dem gelastet haben und jetzt kann er wenigstens sagen, jetzt habe ich das erste Tor mal hinter mir, jetzt sollen die ganzen Hater sagen, hier, können nichts sagen.
Krass. Krasse Geschichte. Sehr, sehr schön.
Ja, den Trainer brauchst du jetzt nochmal.
Den Trainer brauchst du nochmal.
Du hast mich gebeten, drück den Trainer.
Ja, genau, ich habe gedrückt den Trainer.
Weil jetzt kommt...
Zünd den Knaller. Mein Power-Ranking der nationalen Football-Liga nach Woche 15. Die tut immer gut. Ich habe mir überlegt, ein Power-Ranking ist ganz gut. Ich habe zwar zu vielen Partien mir auch ein paar Stichpunkte gemacht, aber ich sage euch einfach... Stand, wenn Jans, gibt ja immer die schöne Frage, wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen? Und ich würde sagen, wenn nach diesem Sonntag der Super Bowl gespielt werden würde, dann sage ich euch jetzt die Teams, die beide in den Super Bowl kommen würden.
Das sind nicht nämlich, die Steelers.
Nicht die Steelers, das sind nämlich meine Teams 1 und 2 im Power Ranking. Auf 1 die Kansas City Chiefs. Fuck this shit, man. Die sind der Team to beat und zwar mit unfassbar weitem Abstand. 32-29 gegen die Saints gewonnen. Wer die Webshow gestern gehört hat, kennt jetzt ungefähr das, was ich sage, weil ich es gestern schon mal so ein bisschen ausgeführt habe. Aber 32-29 gegen die Saints gewonnen. Denkt man, shit, ist ja ganz schön knapp. Dann hatten sie vor 2 Wochen eine Phase, wo sie 7 Red Zone Trips in Folge keinen Touchdown erzielt haben. Mhm. Längste Serie in dieser Saison in der NFL. So schlecht vor der gegnerischen Endzone war kein Team. Denkt man so, sind ja nicht so gut. Doch, weil sie trotzdem die Spiele gewinnen. Gegen die Saints war das zwar knapp, aber Sie sind unfassbar überlegen.
Das war so ein dosierter Sieg.
So ist es, ein dosierter Sieg. Patrick Mahomes kann noch Kräfte sparen, beziehungsweise er muss noch gar nicht übernehmen, ist auch falsch. Er übernimmt ja, aber er muss noch gar nicht 100% geben, weil sie haben Tyreek Hill. Der hat jetzt 15 Touchdowns, die meisten in Chiefs History. Jetzt sind noch 2 Spiele. Die haben Travis Kelce, der ist Tight End, der hat aber mehr Yards als Tyreek Hill. 1300. Die haben eine gute Defense. Tyrann Mathieu, der Honey Badger, ein Name, den man häufig hört, der schon immer sehr, sehr gut ist, spielt jetzt seine beste Karriere. 6 Interceptions schon. In New Orleans geboren, hat auch ein gutes Spiel gemacht, als sie jetzt in New Orleans waren, richtig gut. Und man muss halt einfach sagen, dieses Team ist so stark, dass es eigentlich nur sich selbst schlagen kann. Und deshalb meine 1 im Power-Ranking. Die 2.
Ganz kurz noch zu 1.
Klar, hau raus.
Ich bin ja so ein Gefühls-Football-Gucker.
Ja, ja.
Ob die jetzt 4-3, 3-4, 5-9 Defense spielen, das interessiert mich nicht so.
Ist auch komplett wurscht.
Ich guck eher so auf die Körpersprache und auf den Flow, den so eine Offense dann mit aufs Feld bringt.
Ja.
Und bei Patrick Mahomes, muss ich sagen, ich habe jetzt Fantasy-Halbfinale gespielt und mein Gegner hatte Travis Kelce und Tyreek Hill.
Du bist bis ins Halbfinale, krass, das war schon mal. Das
ich gut. Bin jetzt sogar im Finale.
Hast du denn gewonnen oder was?
Nee, Finale ist
also jetzt. Also genau, das Halbfinale gewonnen.
Ja,
krass.
Ja, okay. Zweite Jahr in Folge im Finale, aber ich glaube, ich werde verlieren. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen.
Ja, stimmt, ich habe schon wieder zwischen dem Baul.
Ich dachte mir, okay, Kelce und Hill dürfen nicht so viele Punkte machen, aber jedes Mal, wenn Patrick Mahomes, und das Gefühl habe ich bei keinem anderen so stark, wenn der aufs Feld kommt, wenn der muss, dann macht der auch.
Das ist sehr schön.
Und ich dachte mir, okay, die Saints dürfen einfach nicht punkten, dann wird Mahomes auch nicht ausrasten und Kelce und Hill mit irgendwelchen Bombenpässen versorgen, weil dann sagt er sich, ja okay, wir sind vorne, wir managen das jetzt hier, aber wenn die Saints irgendwann mal in Führung gegangen wären, hätte der die vernichtet.
Sie waren eben mal kurz in Führung. Dritte Quarter, 15-14.
Stimmt. Doch,
die gefühlt haben die nie gefühlt. Aber dann kam dieser Pass, wo man denkt, ja, er schmeißt den Ball weg. Auf, ich glaube, es war, wer war es? Es war nicht Kelce, war es Watkins? Ich glaube, es war Watkins, der diesen Touchdown-Catch in der Ecke links oben fängt.
Hartman, oder?
Ah, Mecole Hartman, genau. Ja, richtig, genau. Da denkst du halt, ja, okay, Spielzug ist durch. Er wirft den Ball nur noch weg. Und dann ist da halt der Spieler. Da hat er einmal kurz gesagt, warte mal, ihr führt? Am Arsch. Also deshalb, das ist geil. Dieses Gefühl, was du beschrieben hast, dieses Gefühl habe ich seit vielen, vielen, vielen Jahren immer, wenn ich Aaron Rodgers auf dem Platz sehe. Und dieses Jahr habe ich dieses Gefühl noch nicht immer wieder. Ich habe das Gefühl verloren. Ich glaube, das Gefühl kommt auch nicht mehr zurück bei ihm. Aber trotzdem ist er Aaron Rodgers und er hat dieses Gefühl bei mir viele Jahre erzeugt und deshalb ist er auf Platz 2, weil er dieses Jahr wieder am nächsten an diese Phase kommt. Also die Packers... Aaron Jones, ein unfassbar guter Running Back, der gleichzeitig auch ein Passempfänger ist. Devontae Adams ist auch ein Name, müssen wir euch nicht nochmal erzählen. Saugut. Aaron Rodgers, über 40 Touchdown-Pässe, 400 in seiner Karriere, 50.000 Yards geknackt. Hat jetzt letzte Woche auf den Sack bekommen. 5-mal gesackt worden. Hat sonst in seiner Karriere nur, ich glaube, einmal 28 Sacks kassiert, wenn er mehr als 14 Spiele gemacht hat. Und dieses Jahr war er halt einfach mal bislang bei 13. Jetzt war dieses Spiel mit 5-6 nicht so gut. Ich bin noch gespannt. Heute ist er bei Pat McAfee. Da werde ich auf jeden Fall reinhören. Denn er hat mal vor 2-3 Wochen hat er gesagt, für ihn ist diese Saison deshalb so besonders und sie fühlt sich besonders gut an, weil er nie montagmorgens wach wird und einfach Blessuren hat und Schmerzen hat. Ich denke mal, nach diesem Wochenende gegen die Panthers hat er sie. Aber dieses Team richtig stark, besser als letztes Jahr, ein bisschen erfahrener geworden, junge Leute in der Defensive. Ich glaube, die Packers sind das Team, was am ehesten die Kansas City Chiefs schlagen kann aus der NFC. In der AFC gibt es aber ein Team, was bei mir auf 3 ist, wo ich fast glaube, die sind zwar noch nicht so weit, aber wenn sie Glück haben, die Seahawks sind auch damals in Super Bowl gekommen mit Russell Wilson und haben den gewonnen, als sie eigentlich noch nicht so weit waren. Und das könnten die Buffalo Bills dieses Jahr sein. Die Buffalo Bills haben nämlich Josh Allen, auch einer, der noch nicht ganz so weit ist, aber dieses Jahr echt gut aussieht. Hat einen Sprung gemacht, den man nicht erwarten konnte. Als er aus dem College kam, haben alle gesagt, ja, okay, viel zu ungenau, macht ein bisschen so Bonehead-Plays, wo man denkt, shit, okay, das ist ein bisschen zu viel. Aber alle haben Talent gesehen, weil die Veranlagung ist da, massiger Typ, so ein bisschen wie Cam Newton, kann selber den Ball laufen. Und dieses Jahr bringt er das alles aufs Parkett, würde ich mal sagen, oder aufs Turf. Und Turf. Tre'Davious White, einer der besten Defensive Backs in der Liga. Gute Defensive, solide Offensive. Stephon Diggs, Top 5 Receiver in der NFL dazu geholt, der auch den gewissen Swagger hat, der sich auch ein bisschen zu geil findet. Aber das braucht man auch manchmal, weil wenn die Stimmung scheiße ist, du liegst mal hinten als Team, dann ist es auch, glaube ich, ganz gut, wenn so ein Typ an der Seitenlinie steht und der Team nochmal so ein bisschen anhält. Deshalb die Buffalo Bills auf 3, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr weit. Und wenn es gut läuft, ein Team, was die Chiefs schlagen kann.
Und ich glaube, dieser Underdog-Status ist ein Faktor, den man im Sport nie vernachlässigen darf. Ich glaube, das setzt nochmal so viel frei. Stell dir mal vor, du bist jetzt in der Kabine von den Buffalo Bills, die seit 1000 Jahren.
Ja, gefühlt. 95 waren sie das letzte Mal Division-Sieger und
nichts mehr geholt haben.
Absolut.
Und sie wissen auch, das ist eine ganz besondere
Situation. Die haben noch nie den Super Bowl gewonnen. Die haben viermal in Folge verloren.
Ja. Sagen sich, okay, wir sind wirklich Jungs, die hier was ganz, ganz Großes schaffen können. Keiner rechnet mit uns, aber gerade deswegen zeigen wir es jetzt der Welt. Es hat schon bei so vielen Teams funktioniert.
Ja.
Zumindest bis in den Super Bowl. Dann hat sich dann oft noch einiges getan und der Top-Favorit hat sich dann am Ende doch durchgesetzt. Aber dieses die ganze Saison so eine Spannung aufbauen.
Stimmt, ja.
Ist gut.
Du hast doch von den Eagles als Vergleich gesprochen und Philly ist auch so eine Sportstadt und in Buffalo ist Football einfach die Eins. Da ist sonst auch nicht viel, außer der Niagara-Fall um die Ecke.
Ja.
Da ist was dran. Das ist ein guter
Aspekt. Ehrlich gesagt, bis vor 2 Jahren waren die Bills die besseren Jets
aus meiner
Betrachtung. Absolut. So dachte ich mir, ja gut, was sollen die schon Böses tun.
Absolut, das war das Bermuda-Dreieck. Jets, Browns, Bills, ja. Da sind einfach die Träume gestorben da oben im Norden von den USA. Das ist wahr.
Sind sie nicht vor 2 Jahren sogar noch, gab es da nicht diese Bilder aus dem Locker-Room, wo sie noch in die Playoffs gerutscht
korrekt,
sind?
Korrekt.
Ja. Und ich glaube, das war auch noch ein anderes Team. Da haben die sich einfach gefreut, wir sind in den Playoffs, aber wissen auch, dass wir eigentlich im ersten Spiel Wildcard Round sofort raus sind.
So sieht's aus, richtig. Jetzt
wirken die irgendwie ganz anders.
So sieht's aus, absolut, ja. 3 der letzten 4 Jahre in Playoffs gekommen, da hat man gut gearbeitet. 8 der letzten 9 Jahre in die Playoffs gekommen sind die Seattle Seahawks. Und die kommen bei mir auf 4 in meinem Power Ranking. Obwohl sie nicht das beste Team in der NFC sind. Ich glaube, sie sind so ja nur, doch Dritte sind sie mittlerweile. Wieder 10 Siege haben sie auf dem Tableau, aber sie haben Russell Wilson. Und Russell Wilson ist, ich habe immer gesagt, die letzten 2 Jahre der beste Quarterback der Liga. Patrick Mahomes läuft ihm den Rang langsam ab, aber...
Hat er noch nicht?
Hat er, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, in meiner Welt hat er noch nicht, auch wenn er der MVP ist, auch wenn er den Raketenarm hat und zusätzlich noch die absurd guten Beine. Das hat Russell Wilson auch ein Stück. Ich mag auch die Underdogs, wie du. Und weil Wilson so ein bisschen gestruggelt hat und so viele Interceptions geworfen hat und man jetzt so ein bisschen an ihm zweifelt... Deshalb stehe ich weiterhin zu Wilson und glaube, der hat einfach schon immer häufiger den Karren noch aus dem Dreck fahren müssen, weil er das erlebt hat. Und ich sag mal, Mahomes hatte im Super Bowl Glück, dass der Gegner nur Jimmy Garoppolo hatte. Da stand noch nicht ein Gegner, der ihm wirklich, sag mal, ebenbürtig war von der Leistung her. Also wenn da jetzt dieses Mal ein Aaron Rodgers
der gesagt steht, hat, Junge, ich habe schon mehr geholt als du.
So sieht's aus.
Das zeige ich dir jetzt auch.
Ja, vor allen Dingen, genau, auch einfach das Grundvertrauen vielleicht des Coaches genießt, weil ein Garoppolo wird immer kaschiert. So, wenn du einen Wilson hast oder einen Rodgers hast, dann wirst du als Coach, ehrlich gesagt, wirst du doch der Quarterback. Wahrscheinlich so ja eher der Quarterback, der irgendwann sagt, Peter Carroll hier, LeFleur, jetzt mal einfach einen Sammel halten, weil no huddle, jetzt ab. So wie wenn Brady nach 0-17 in Atlanta noch kommt und einfach mal so ein bisschen schiebt. Richtig, ein bisschen schiebt. Und ich glaube deshalb, ich freue mich auf den Super Bowl. Die Chiefs, wenn sie da rinkommen, entweder Rodgers oder Russell Wilson, deshalb, ich glaube, die beiden Teams sind die einzigen, die realistisch aus der NFC nach heutigem Stand da zu vermuten sind, weil es gibt einen Haufen gute Teams, aber wir wissen einfach nichts über die ganzen Teams, obwohl wir schon fast durch die Saison sind. Die Steelers haben alle gedacht, ja, stehen 10-0, sind das beste Team der Liga. Jetzt kriegen sie 3-mal hintereinander auf den Sack. Wir wissen nichts. Die Vorbereitung war kürzer. Spieler, die auf dem Practice Squad sind. Warte, wie heißt der? Ich sag dir eben. Practice Squad letzte Woche noch gewesen. Alex Myers wurde diese Woche vom Practice Squad reaktiviert bei den Detroit Lions. Und dann kommt auf immer Derrick Henry und schmeißt dich wie ein Kleinkind, wie ein 8-jährigen Woods-Sohn durch die Gegend. Das passiert dieses Jahr in jeder Woche. In jeder Woche kommt irgendeiner vom Practice Squad, weil irgendeiner Covid-mäßig auf die Liste muss und wird auf immer ein Stammspieler, muss viele Minuten abreißen. Deshalb weiß man nicht, wo die Teams stehen. Ich glaube, die ersten 4 Teams, die ich genannt habe, da weiß man am ehesten, wo die stehen, nämlich sehr, sehr weit oben. Und jetzt kommt so the best of the rest. Und den mag ich ein bisschen schneller.
Okay.
Die New Orleans Saints kriegen bei mir noch den 5. Platz. Mhm. Und das trotz ihrer Quarterback-Misere. Ja, ich spreche von einer Quarterback-Misere. Taysom Hill, Drew Brees.
Ja, Drew Brees hat man überhaupt nicht wiedererkannt.
Nee,
überhaupt nicht. Der hat sich selber auch nicht wiedererkannt, wenn man seine Gesichtsausdrücke richtig deutet.
Das stimmt.
Also immer, wenn er bei Three and Out vom Platz gegangen ist, hat er geguckt, oh nee, können wir das nicht nochmal machen? Und
die ersten sechs Pässe waren, die ersten sechs Pässe haben so gedacht, das war so ein Moment, wo man dachte, oh shit, wäre er doch mal lieber im Bett liegen geblieben. Oder hätte jemand, der neben ihm liegt, in dem Moment, wo er raus möchte aus dem Bett, gesagt, du bleibst hier, du gehst hier nicht raus.
Da gab es doch so eine krasse Statistik, dass Drew Brees in seiner ganzen NFL-Karriere noch nie 0 von 4 Pässen am Anfang hatte.
Korrekt.
Und er hatte dann 0 von 6.
0 von 6, das war angefangen. Genau, ja, richtig. Also Brees, ein richtig gebrauchter Tag. Aber neben den Statistiken, den Eye-Test besteht er nicht nur nicht, sondern das, was du sagst, ist Fakt. Er sah schlechter aus denn je. Und man muss leider sagen, Drew Brees sieht schon seit anderthalb Jahren, Drew Brees sieht nie schlechter aus. Drew Brees ist ein Hall of Famer. Drew Brees hat unfassbar viel Talent. Drew Brees macht dann auch im gleichen Spiel, wo er so schlecht aussieht, einen 50-Yard-Pass auf Emmanuel Sanders. Das ist der längste seit 2016 von Brees gewesen. Und jetzt kann jeder sagen, ja, aber Brees kann's doch noch. Ja, natürlich. Das sind einfach die fucking talentiertesten Spieler der Welt. Drew Brees ist in All-Time Top 10 Quarterback mindestens. Der geht in die Hall of Fame. Natürlich kann der Football spielen, aber natürlich ist er auch 41. Und das muss man wieder mal sagen, Tom Brady macht's mit 43 besser als alle anderen über 40-Jährigen und auch besser als ein 37-jähriger Big Ben, weil du bist einfach irgendwann so ein bisschen überm Zenit und Brees ist es. Und ich glaube, die Verletzungssache, die lässt ihn jetzt nochmal schlechter aussehen, deshalb die Saints sind nicht gut aufgestellt, aber sie haben den besten Kader der Liga. Das hat auch dieses Spiel gegen die Chiefs gezeigt. Sie haben mal geführt gegen die Chiefs, obwohl Brees am Anfang Enten geworfen hat wie Peyton Manning in seinem letzten Jahr. Das war wirklich, das war katastrophal. Tontauben schießen. Nur, dass halt die Chiefs-Spieler die Bälle gefangen haben von Brees. Die Tontauben abgefangen haben. Deshalb, ich glaube, sie sind nicht gut aufgestellt, aber sie haben einen unfassbar guten Kader. Sie haben die beste D-Line der Liga mit Cameron Jordan, Hendrickson, Malcolm Brown, DeMario Davis, das sind einfach so viel Talent. Dann kommt vielleicht irgendwann noch Michael Thomas zurück. Alvin Kamara ist ein bisschen angeschlagen gerade. Der wird hoffentlich wieder fitter werden zu den Playoffs. Deshalb, da kommt noch wieder ein bisschen was nach. Brees wird auch ein bisschen gesünder werden hoffentlich. Und das System funktioniert ja. Brees muss nicht mehr weit werfen. Aber ich glaube, es wird ein verschenktes Jahr für die Saints sein. Und nächstes Jahr implodieren sie.
Eieiei.
So, und jetzt zum Abschluss kurz auf 6.
Ein Team? Die Cardinals.
Ja, nee. Ja? Nee. Ein Team, aber auch ein Team, was ähnlich überraschend auf 6 landet, glaube ich. Die Tennessee Titans.
Okay, verstehe ich auch.
Die Tennessee Titans sind for real. Ich bin echt überrascht, dass man das über Ryan Tannehill irgendwann mal sagen muss, aber
eigentlich nach der letzten Saison dachte man sich so,
exakt,
so gut wird's nie wieder.
Exakt, sie sind for real Tannehill. Also nicht mehr so wie letztes Jahr, nicht mehr so gut. Das war ein One-Hit-Wonder. Sie sind's nicht. Ich bin echt erschrocken. Haben jetzt, klar, die Lions sind nur die Lions, aber haben die Lions zerlegt, 4-mal in diesem Jahr schon über 40 Punkte erzielt. 45 gegen die Colts, 42 gegen die Bills. Das sind mit die besten Verteidigungen in der Liga. Diese Offensive der Tennessee Titans, man muss es leider sagen, ich hasse das ja, auch weil immer dieser Diskurs ist zwischen, ja, das Laufspiel ist tot, dann sagen die echten Altherren-Experten, nenne ich sie jetzt mal, ja, Moment mal, ohne Laufspiel geht's nicht. Die Analytics sagen aber, ja, Laufspiel ist ein Scheißdreck. Ja und ja, es ist immer eine Wahrheit in der Analyse und in den Zahlen, aber der Eye-Test ist einfach, wenn du Derrick Henry hast und so ein gutes Laufspiel um den herum hast, dann bist du einfach eine der besten Offensiven der Liga. Dann bist du mit Ryan Tannehill und den Corey Davis, den sie haben, und dann haben sie noch AJ Brown. Die haben eine unfassbar talentierte Offensive und sind eingespielt. Taylor Lewan, deren Left Tackle ist leider verletzt raus seit Mitte der Saison. Der wird ihnen, glaube ich, noch wehtun am Ende. Den braucht man eigentlich in den Playoffs in der O-Line, dass man Tannehill da die Zeit gibt, weil wenn Druck kommt, ist auch Tannehill anfechtbar. Aber würde ich sagen, ein Team, was einen guten Shot hat, einen besseren noch als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie schon erst die Patriots und dann die Ravens sich schlagen. Also waren sie schon im Conference Final. Deshalb, ich bin gespannt.
Tannehill for real.
Oh yeah. Ja.
Ach, Icke. Natürlich sind wir wieder über der Stunde gelandet.
Ja.
Aber es ist doch die Weihnachtsfolge gewesen.
So, So.
Du gehst jetzt spazieren.
Ach so, wir dürfen ja nicht. Siehst du, ich wollte gerade noch irgendeine Weihnachtsmusik anmachen von meinem Handy, aber das ist ja wegen.
Ja, komm, bis Weihnachten, komm, ja, darf man doch, oder?
Was ist denn dein Lieblingsweihnachtssong?
Boah, ich muss ehrlich sagen, mit Weihnachtsliedern kann ich nicht so richtig was anfangen. Dann aber, wenn du so fragst, All I Want for Christmas is You.
Oh, All I Want.
Oh. Von der Mariah.
Mariah Carey. Ich wollte gerade sagen, Gott hab sie selig, aber Mariah Carey ist, Aaliyah ist die gestorben ist. So. Ja gut, guck mal, lass ich das noch ein bisschen trällern und gucke.
Oh, jetzt singt er mit.
Das ist Christmas.
Unser Geschenk an
There
euch.
There is just one thing I need. Singt sie ja nicht, oder? Ja, ich sing's trotzdem.
I don't care about those presents.
So weiter kann ich den Text noch nicht mehr, aber
jetzt schon falsch.
An dieser Stelle sage ich den Satz, Sprache ist Ausdruck von Denken, Fühlen, Reden, Tun und Handeln.
All I want for Christmas is you. An dieser Stelle bin ich sehr froh, dass es nicht die letzte Folge Sport Support in diesem Jahr ist, weil so würde ich euch ganz ungern in das neue Jahr entlassen. Wir melden uns nochmal.
Ja.
Eine Woche nach Jesus Geburtstag ist das nächste Knallerfest 2020, nämlich Silvester. Und egal, was die Leute da draußen sagen, wir kaufen Böller.
So
nämlich.
Hier wird
geböllert.
Auf geht's.
Böllern lasse ich mir nicht verbieten.
Leute, macht es gut.
Renn ihr hauen. Frohe Weihnachten und bis nächste Woche. Bis Silvester, sagen wir jetzt einfach mal.